05 Inside Staffel 2 Folge 2. Wenn ihr wissen wollt, was es Neues rund um Nelson Viper gibt, was es sonst Neues vom Transfermarkt gibt und wie die Vorbereitung der 05er läuft, dann seid ihr hier genau richtig. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass auch mein Kollege Florian Schlecht wieder mit dabei ist. Flo, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ja, schönes Wetter. Ich bin heute Morgen mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Firma gefahren. Ich habe aber gehört, es soll einen Kollegen geben, der mit dem Auto es da nicht geschafft hat. Erzähl doch mal deine Story, deine Leidensgeschichte des Tages.
Also ich muss sagen, jetzt wo wir hier sitzen, geht's mir auch wieder gut, aber der Tag hat ein bisschen bescheiden angefangen, kann man sagen. Ich bin nämlich zum Auto gelaufen und habe festgestellt, dass ich erstmal einen fetten Platten habe, weil ich offenbar in eine riesige Schraube reingefahren bin.
Ja, krass.
Ist schon scheiße genug eigentlich. Dann wollte ich mit dem Bus zur Arbeit fahren, der kam nicht. Dann habe ich den zweiten genommen, der war zu spät, sodass ich meinen Anschluss verpasst habe. Ja, und jetzt habe ich es irgendwie hergeschafft und mich noch auf die Show vorbereitet. Aber nach so einem chaotischen Start wird es bestimmt eine gute Show.
Ja, hoffen wir, dass die Luft bei uns nicht raus ist. Und vielleicht sollten wir mal über die Anschaffung eines 05 Inside Mobils mal nachdenken. Ja, so ein
Unbedingt.
Bus, der quasi uns alle abholt morgens.
Ja, ich finde, da haben wir gute Argumente auf unserer Seite. Für mich ist es die Premiere in der neuen Staffel. Du bist schon zum zweiten Mal dabei. 100%ige Anwesenheitsquote.
Dankeschön.
Also wäre das hier eine Sommervorbereitung, wäre jeder Trainer stolz auf dich. Ich weiß aus meiner Kreisklasse-Erfahrung, dass das auch bei der zweiten Einheit nicht selbstverständlich ist. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich hoffe, du packst jetzt nicht die Medizinbälle aus und erwartest nur irgendwelche Treppenläufe von mir, wie bei dir es wahrscheinlich dann im Kreisliga-Bereich eben der Fall ist. Und ja, aber ab nächster Woche gehe ich auch mal wieder für eine Woche ins Sauerstoffzelt, kann man ein bisschen durchatmen. Da sind dann die Kollegen dran, die dann das Testspiel gegen den FCK sehen und darüber dann sicherlich hier auch berichten werden.
Mit Sicherheit. Du hast vergangene Woche mit Toni ja schon einiges besprochen. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, indem wir uns ein paar User-Kommentare anschauen zu eurer Sendung vergangene Woche. Wir schauen mal drauf. Da hatte Toni ja in unserer neuen Rubrik Fakt oder Gebabbel die These aufgestellt, dass einerseits Kai Schusano bei Mainz 05 bleibt und gleichzeitig Nadim Amiri den Verein verlässt. Lass uns mal ein bisschen auf die Kommentare schauen. Wir haben da zum einen Michael Engler, der sagt, ich glaube, beide bleiben. Amiri ist, glaube ich, nicht so gefragt. Sano hat ja auch schon gesagt, dass er nicht unbedingt weggehen muss. Zudem weiß ich nicht, wer wirklich Interesse hat und weiß, was Mainz 05 für ihn fordert. Also abwarten, was passiert. Mhm. Ja, zwei Sachen finde ich interessant. Einerseits, ich glaube, Amiri ist nicht so gefragt. Und andererseits, wer hat Interesse an Sano und was könnte Mainz 05 fordern?
Ja.
Wie schätzt du es ein?
Ja, ich glaube, ich bleibe bei meiner These der vergangenen Woche. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass beide wechseln. Die Wahrscheinlichkeit ist am allergrößten, dass Kai Schusano wechselt. Ja, da überschlagen sich ja wirklich die Gerüchte täglich von vielen Premier League-Vereinen, die dort Interesse haben. Man muss aber, glaube ich, dann immer bei den Quellen aufpassen. Ne? Also ich sehe das ja auch in Kommentaren dann durchaus immer, was irgendwo geschrieben stand. Ja? Also da überschlagen sich dann gerade so asiatische Medien sehr. Eine Zeitung hat geschrieben, dass Newcastle ein Angebot von 55 Millionen Euro an Mainz 05 vorbereitet. Da war aber nach unserem Kenntnisstand bislang nichts eingegangen. Eine vietnamesische Medium hat dann geschrieben, man sei sich schon einig mit dem FC Liverpool im Bereich von 60 Millionen. Ja, also auch das ist bislang eher dem Bereich wirklich Gerücht zuzuordnen. Aber es zeigt natürlich, dass Kai Schusano wirklich sehr, sehr gefragt ist auf dem englischen Markt. Die checken natürlich momentan alle Möglichkeiten und Alternativen ab. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ausschließlich Kai Schusano als zentraler Mittelfeldspieler dort als Gerücht bei Manchester United, Liverpool, Arsenal und Co. kursiert. Da hat man wahrscheinlich auch so eine Wunschliste, die alle Vereine jetzt erstmal abarbeiten. Trotzdem glaube ich, dass Mainz da in einer sehr, sehr guten Position ist, bei der Ablösesumme wirklich pokern zu können. Zugleich hat man ja mit Erik Martell schon einen möglichen Nachfolger für die Position verpflichtet. Sano hat nach wie vor Vertrag bis 2028, es gibt keine Ausstiegsklausel. Also ich glaube, der wird trotzdem Mainz hochpreisig verlassen. Da bleibe ich bei meiner These, dass ihm diese Entwicklung im Ausland gut täte. Auch wenn er selbst fair genug war zu sagen, er selbst kann an sich die höchsten Ansprüche stellen. um sich weiterzuentwickeln. Und das kann er genauso gut bei einem Verein wie Mainz. Dazu braucht er keinen Vereinswechsel. Finde ich übrigens eine sehr coole und gesunde Sportlereinstellung tatsächlich, dass man Entwicklung nicht nur über sein Umfeld definiert, sondern erstmal sich selbst in die Verpflichtung nimmt.
Auf jeden Fall.
Und bei Nadim Amiri würde ich dem Kommentator in jedem Fall auch insoweit zustimmen, als es da, glaube ich, weniger Türen geben wird, die sich öffnen. Also RB Leipzig galt ja als Interessent. So nach unseren letzten Recherchen soll Amiri dort auch immer noch ein Kandidat sein, der auf der Liste steht, wenn man mal ein paar Spieler verkauft hat, trotz des Brian-Kruder-Transfers. Gerade weil Amiri wohl in Leipzig auch immer sehr performt hat bei den Spielen, da dann wirklich auch sehr, sehr gut aufgefallen ist. Und andere Vereine, die so gehandelt wurden, da wird es, glaube ich, inzwischen schwieriger. Galatasaray Istanbul ist tatsächlich so ein bisschen jetzt gefesselt durch eine neue Ausländerregelung in der Türkei, ja, die die Kaderplätze reduziert für Ausländer, die älter sind. Dort hat man jetzt angeblich auch großes Interesse an Can Usun von Eintracht Frankfurt, junger offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Wenn der verpflichtet wird, kann ich mir eine Amiri-Verpflichtung dort schon weniger vorstellen. Borussia Dortmund, das gehandelt wird, hatten wir vorhin uns auch schon mal drüber unterhalten, scheint ja jetzt inzwischen wieder die Politik so der jungen Transfers auch zu bevorzugen. Auch da, glaube ich, ist es unwahrscheinlicher, dass Amiri dann der 1A-Kandidat ist. Von daher, ich bleibe bei meinem Tipp, Sano mit hoher Wahrscheinlichkeit weg, und bei Amiri hängt es davon ab, tatsächlich, was an Angeboten eintrudelt. Mhm.
Du hast Liverpool in Bezug auf Sano angesprochen. Dazu schreibt Karagounis, für Liverpool sollte es eigentlich einen Idiotenaufschlag geben. Die haben für Isak 130 Millionen bezahlt. Ich habe nochmal nachgeschaut, das waren wohl 130 Millionen Pfund sogar, was so um die 150 Millionen Euro sein müssten.
Was man halt so in der Portokasse hat, ne?
Richtig.
In einem guten Sommer.
Ja. Also auf der Insel wäre ein gutes Geschäft schon durchaus möglich, ne?
Also in jedem Fall ein Geschäft, bei dem Mainz 05 die Ablösesumme bekäme, die man sich für Sano erhofft. Das wäre, glaube ich, in der Bundesliga schon deutlich schwieriger, weil ich glaube, Summen von 50 Millionen plus X, das kann vielleicht ein FC Bayern zahlen, und sonst fällt mir da schon keiner mehr ein.
Ja. Thorsten Schmidt schreibt, leider werden beide gehen, fürchte ich. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Mainz 05 wirklich sagt, die beiden Leader da im Mittelfeld geben wir beide im selben Transfersommer ab, und was würde das bedeuten?
Ich glaube, das ist am Ende auch die Frage, was die Spieler jetzt wirklich wollen. Also bei Sano hätte man natürlich die einmalige Chance, eine Summe zu erwirtschaften, die den gesamten Verein auf einmal wieder stärker machen könnte mit Blick auf Transfers, Infrastruktur. Da sehe ich nicht nur eben den sportlichen Aspekt. Bei Nadim Amiri ist immer schwer zu sagen, welches Abkommen man vielleicht auch schon mal getroffen hat damals mit ihm, als er nach dem geschafften Klassenerhalt den Vertrag langfristig verlängert hatte. Und dann hat man ja immer noch Paul Nebel. Also ich glaube, zumindest würde Amiri gehen. Dann hätte man, wenn man jetzt mit Nebel weiter vorankommt mit Blick auf Vertragsverlängerung, dort auf jeden Fall eine, würde sagen, 1:1 Alternative, der mir gerade auch in den Testspielen wirklich sehr, sehr spielfreudig erscheint und bei dem ich glaube, dass immer noch viel Potenzial in ihm steckt. Von daher, Martel ist jetzt erstmal verpflichtet worden. Christian Heidel sagt zwar, er ist kein Sano-Ersatz, aber trotzdem glaube ich, positionell und von der Vita von Martel und auch mit den Entwicklungsfähigkeiten, die er hat, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit Sechser sein in der neuen Saison. Deswegen halte ich es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass man da beide Leistungsträger abgeben würde. Beide aber natürlich gegen einen guten Preis.
Mhm. Wir haben noch einen Kommentar von Max, der sagt, Trikot leider echt zu langweilig, sieht tatsächlich aus wie ein Trainingsshirt, das hatte Toni ja vergangene Woche gesagt. Wir haben jetzt auch tatsächlich, ihr seht es im Hintergrund, das neue Mainz 05 Trikot hier hängen. Wir mussten uns ja vergangene Woche noch mit dem alten zufrieden geben. Wir fanden es ja beide ganz ordentlich, ne?
Ja, ich finde es schick. Ja, ich sage ja, ich bin auch immer ein Tick konservativer, wenn es um Trikots geht. Gerade Heimtrikots, da bin ich einfach der Meinung, da darfst du gar nicht so wahnsinnig viel experimentieren, weil ich glaube, so die ganz große Fanmasse, die kriegst du mit so einem klassischen Look dann tatsächlich schon noch immer. Ein bisschen mehr experimentieren, finde ich, kannst du dann eher beim Auswärtstrikot oder beim Ausweichtrikot. Das ist immer so meine Meinung, ja. Wie siehst du es? Also ich finde es tatsächlich sehr schick. Ich finde, wenn man es sich aus der Nähe anguckt, mit diesen ganzen Wappen tatsächlich auch nochmal irgendwie von den Mustern ganz schön. Also ich bin persönlich Fan davon. Aber
also erstmal haben wir eben beide festgestellt, wie riesig das Logo ist. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Jetzt kann ich es auch nicht mehr nicht sehen. Unabhängig davon finde ich es ganz schick. Ich finde schon, dass du auch bei einem Heimtrikot ein bisschen experimentieren kannst, muss aber einschränkend sagen, dass ich die Experimente der vergangenen Jahre meistens schlecht fand und deswegen ist es unterm Strich vielleicht besser, Für mich ist es eine solide 7 von 10.
Ja, okay. Ich gebe die 8 von 10 tatsächlich. Und wir werden mal in einigen Wochen abfragen, wie dann auch ja, die Verkäufe dann letztlich waren. Ja, also ich glaube, der letzte Trend war ja, dass quasi jedes Trikot für sich immer wieder jetzt neuer Rekordverkauf ist. Ja. Kann ich mir tatsächlich bei dem Trikot auch vorstellen, weil Mainz 05 ja inzwischen da auch eben Zahlen absetzt an Trikots und verkauft, die, ja, von die man sich früher wirklich erträumt hätte.
Muss man ja
inzwischen auch sagen.
Ja, so oder so, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir es jetzt hier hängen haben, sind also komplett startklar für die nächste Saison.
Ja.
Und wie startklar Mainz 05 schon ist, das hast du dir am Wochenende angeschaut. Du warst nämlich beim Testspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Mhm. Was waren deine Eindrücke?
Erstmal war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich beim Begriff Eisbachtal bei den Temperaturen schon ein bisschen erhofft hatte, dass es da Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. War aber schwierig.
Fehlanzeige?
Ja, gab aber viele Bäume entsprechend am Sportplatz. Also es war dann auch wirklich so ein Spiel, wo fast alle sich auf diese Schattenplätze geflüchtet haben. Es war unglaublich warm, ja. War am Ende ein 10-0 Sieg, was beim Oberligisten keine Selbstverständlichkeit ist. Vor allem eben nicht bei diesen Temperaturen. Also ja. Nico Bungert, der Sportdirektor, hat es ganz gut gesagt, dass es alleine anstrengend gewesen sei, den Weg von der Kabine auf den Platz zu finden, ohne Schweißausbrüche zu bekommen. Und damit hatte er, finde ich, ganz gut dargestellt, wie heiß es dann wirklich in Eisbachtal war. Trotzdem, die Mannschaft, die hat Vollgas gegeben, auch wenn ich so einen Test wieder nicht überbewertet wissen möchte. Ja, es ist einfach ein zu großer Ligenunterschied. Trotzdem hat die Mannschaft Leistung gezeigt. Er hat auch durchaus gewirkt, dass das Team jetzt schon in der kurzen Vorbereitung bereit ist, sich zu quälen. Das empfinde ich erstmal als gutes Zeichen. Also man will da jetzt schon auf einen guten Saisonstart hinarbeiten, weil er aus seiner Erfahrung auch gesagt hat, die besten Saisons hat Mainz eigentlich immer gespielt, wenn man gut aus den Startlöchern gekommen ist. Bei den Tests kommen die richtigen Härtemesser natürlich dann noch eben FCK jetzt am Freitag, Holstein Kiel, Bournemouth. Da hat man dann schon noch einige Gegner, die einen ganz anders fordern werden. Trotzdem, die Stürmer schon mal sehr torgefährlich gewesen über weite Strecken. Paul Nebel extrem spielfreudig, zieht auch wirklich das Spiel an sich. Also auch viele, viele Dinge, die mir gut gefallen haben, wo Elan drin war und wo man sich dann nicht ärgern musste, dass man jetzt ein schlechtes, langweiliges, behäbiges Testspiel sehen musste.
Gab es denn irgendwelche Überraschungen aus deiner Sicht?
Sportlich würde ich sagen, nein. Also was auffällig war, war das jetzt so Hong, Bob, 10 Richter, das Trio, das ja zu den Abgangskandidaten in diesem Sommer zählt, dass alle drei spielen durften. Das hatte Urs Fischer aber auch angekündigt, dass er allen dreien diese Perspektive jetzt auch angekündigt hatte. In Feldersheim haben die drei ja dann nicht gespielt.
Ja.
Trotzdem bleiben alle Transferkandidaten, das ist ziemlich sicher. Hong und Richter, die haben ja sogar auf der Schiene gespielt, was überhaupt nicht ihre Position ist. Alle drei sind jetzt nicht sonderlich in Erscheinung getreten bei dem Match, ja, aber ich finde es dann auch fair, dass sie ihre Anteile noch bekommen. Auffällig fand ich, dass von den Nachwuchsspielern jetzt eigentlich nur noch Raul Nakosola im Kader zu finden war. Das ist eine ganz interessante Story, weil der wurde eigentlich für die U23 von Mainz 05 für die Regionalliga verpflichtet, aus der U19 von Rot-Weiß Essen. Der hatte dann aber tatsächlich in den Trainingseinheiten mit der U23 davor wohl schon so beeindruckt, dass man mal gesagt hat, wir nehmen den jetzt mal mit in den Profikader, testen ihn dort. Ja. Ist auch Linksverteidiger und weil Mwene ja jetzt derzeit durch die WM noch Urlaub hat und Wittmer ja dann auch noch Urlaub hat, war es jetzt eigentlich die perfekte Zeit wahrscheinlich für einen Linksverteidiger mal in so einen Kader zu rücken. Ist aber ein ganz interessanter Spieler, weil man übers Datenscouting auf den aufmerksam geworden ist. Gerade diese athletischen Werte sollen sehr interessant bei ihm sein. Er ist 1,91, also wirklich auch einer, der einen richtig guten Körper so mitbringt. Weiß jetzt nicht, ob der dann in der Saison schon näher an dem Profiteam ist, aber mit Sicherheit ein Spieler, der jetzt schon in seiner Entwicklung überrascht und den man im Blick behalten sollte.
Ja.
Und menschlich gab es dann eben doch eine schöne Überraschung. Wir durften nämlich mit Philipp Tietz sprechen. Und da kann ich aus dem Journalistenalltag erzählen, wenn man mit Philipp Tietz sprechen darf, dann ist das eigentlich immer sehr unterhaltsam.
Kommt
und
oft eine Geschichte bei rum,
es kommt immer eine Geschichte dabei rum, in dem Fall sogar mehrere. Also zum einen hat er darüber gesprochen, dass er jetzt eben in der Sommerpause beim Helene Fischer Konzert mit seiner Frau in Frankfurt gewesen ist. Philipp Tietz halt erstmal den Satz gesagt, als ich fragte, war es schön, sagt er, Stadion war nicht so schön, war ja Frankfurt dann entsprechend, das Konzert schon. Hab jetzt in den Kommentaren gesehen, dass einige Eintracht-Fans da sehr schnell Schnappatmung hatten. Ich kann die aber trösten, Philipp Tietz ist halt einfach ein Typ, der haut mal einen raus, ohne es dann böse zu meinen.
Und bei den Mainzern wird es gut angekommen
sein. Ja, das habe ich dann auch sehr stark vernommen, dass er auf jeden Fall da schon als greatest player of all time, warum man schon irgendwie so gewertet wurde. Gehen, ja. Ja. Und dann hat er tatsächlich auch von seinem 29. Geburtstag letzte Woche erzählt, wo einer seiner besten Kumpels, oder sein bester Kumpel, der in Mainz wohnt, einige Spieler aus der Mannschaft eingeladen hat zum Essen, zum Italiener in Mainz. Und auch dabei natürlich Nadim Amiri, der sich es dann auch nicht nehmen hat lassen, trotz WM-Enttäuschung, seinem Kumpel in Mainz zum Geburtstag zu gratulieren.
Die Mainz 05 Love Story zwischen Philipp Tietz und Nadim Amiri.
Absolut, das klingt inzwischen nach Netflix-Format. Ja. Ja, also da ist so viel Herz drin. Ja. Einfach schön.
Wunderschön. Gab es denn jemanden, der dich beim Testspiel besonders überzeugt hat? Jemand, der sich ein bisschen ins Rampenlicht spielen konnte?
Ja, da muss man Nelson Viper nennen, weil er der torgefährlichste Spieler am Wochenende gewesen ist. Hat jetzt drei Buden gemacht, in Feddersheim auch schon zwei. Von daher deswegen auch ganz überraschend und finde ich auch ein bisschen witzig, weil er momentan auch ein heißer Abgangskandidat immer mehr wird. Da haben wir ja gehört von österreichischen Medien, dass Sturm Graz eine Anfrage gestellt haben soll an Mainz 05. Deine Recherchen haben ja auch bestätigt, dass es dann auch so gewesen ist.
Ja.
Dass noch nicht mehr jetzt dahinter war, also es noch kein konkretes Angebot gibt, aber dass man wohl auf die Spielerseite erstmal verwiesen hat, auch mit dem Background, ob sich eben Nelson Viper, sein Berater, Sturm Graz als Ziel vorstellen können. Und da, da finde ich die Interpretation auch ganz, ganz spannend. Ja, also wenn man diese Richtung schon vorgibt, dann spricht das für mich eben schon dafür, dass man durchaus auch bereit ist, Nelson Viper abzugeben in diesem Sommer. Ob jetzt über Verkauf oder Leihe, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und sportlich ist es natürlich schon so, dass er einen schweren Stand nach wie vor haben wird unter Urs Fischer. Also daran ändern jetzt auch Tore gegen unterklassige Gegner in der Vorbereitung erstmal nichts dran. Philipp Tietz ist der Platzhirsch, der ist gesetzt. Dahinter dann natürlich Nelson Viper, der einzige Stoßstürmer im Kader. Trotzdem glaube ich, sein Standing ist in der letzten Saison nicht wirklich gewachsen. Er war natürlich in der Phase noch Stammspieler, als Mainz in die Krise getaumelt ist. Ja, es ist ihm allein nicht zuzuschreiben. Trotzdem konnte er es letztlich auch nicht verhindern mit Toren oder dagegen arbeiten, dass Mainz 05 eben nicht in den Keller gerutscht ist. Und auch aus seiner Sicht, glaube ich, würde es einfach Sinn machen, jetzt mehr zu spielen. Also wir reden immer darüber und auch Mainz 05 immer wieder. Als er 19 war, hieß es, er ist 19, er ist ein Talent. Er hat noch Zeit. 20. Ist 20, hat noch Zeit. Jetzt ist er 21, ja. Mhm. Gleichzeitig gucken wir aber immer wieder jetzt mal auf andere Länder, England, Spanien, Frankreich, die junge Spieler ja in frühen Jahren auch spielen lassen, ja. Und das ist, glaube ich, einfach gerade der Punkt, den Nelson Viper braucht. Ich habe mir jetzt vorhin mal durchgeguckt, wenn ich die letzten beiden Bundesliga-Jahre nur Bundesligaspiele rechne. Klar, letztes Jahr gab es Conference League, aber wenn ich nur Bundesligaspiele rechne, dann hat er in den letzten beiden Saisons, wenn er zum Einsatz kam, in den Spielen im Schnitt immer 26 Minuten gespielt. Das ist nicht viel.
Ja.
Da braucht er deutlich mehr. Mit 21 ist er jetzt in einem Alter, wo es, glaube ich, schon mal ganz wichtig für ihn wäre, Spielpraxis zu bekommen und die Gewissheit, auf welchem Niveau setzt er sich denn jetzt perspektivisch in seiner Fußballkarriere durch. Und ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen auch die Aufgabe von Nelson Viper und seinem Berater, da passende Vereine zu finden. Bei Mainz 05 war man jetzt, glaube ich, nicht völlig davon überzeugt, ob das am Ende dann das Ziel Sturm Graz sein wird. Mhm. Aber das wird sich halt zeigen müssen. Trotzdem muss man ihn loben, in der Vorbereitung liefert er bislang halt ab. Ja, er schießt seine Tore, er präsentiert sich körperlich in einem guten Zustand. Von daher kann man ihm da erstmal nichts vorwerfen. Aber ich weiß nicht, ob ein weiteres Jahr jetzt nochmal als Backup mit wenig Einsatzperspektive für ihn wirklich ein lohnenswertes Ziel sein kann.
Also Verein kann sich grundsätzlich vorstellen, ihn zumindest zu verleihen. Berater und Spieler müssen einen Verein finden. Sturm Graz wissen wir nicht, ob es das wird.
Ja.
Wie schätzt du es ein? Österreichische Bundesliga?
Ja, es ist natürlich vielleicht vom Renommee jetzt erstmal nicht der Verein, der vielleicht einem Spieler auf den ersten Blick gerecht wird, der vor einem Jahr bei der U21-Europameisterschaft noch zu den besten Torjägern gehörte in der deutschen Mannschaft, die bis ins Finale vorgedrungen ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat es ja schon Laien nach Österreich gegeben, wenn ich an Ben Bobzien denke, wo man gemerkt hat, diese Liga, die kann tatsächlich dabei helfen, erstmal Spielpraxis zu bekommen, Tore zu schießen, ja, und eben auf diesem Niveau erstmal wieder auch Selbstvertrauen in einem neuen Umfeld zu gewinnen.
Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema.
Ja, ja, dazu kommt eben auch die internationale Teilnahme von Sturm Graz. Spielen ja, glaube ich, du hattest es geschrieben, Champions League Qualifikation, ne?
Also, ich muss da auch nochmal nachschauen. Genau, auf jeden Fall international, ja.
Ja, haben also durchaus auch noch die Möglichkeit, da ganz attraktiven Fußball zu bieten. Ja, warten wir es mal ab. Ich glaube, diese Personalie Nelson Viper, die wird uns auf jeden Fall noch durch den Sommer begleiten. Aber wenn ich mich recht erinnere, da kannst du mich auch gerne korrigieren, in früheren Transferperioden hat Mainz 05 da dann doch deutlich klarer gesperrt gegen eine mögliche Leihe von Nelson Viper. Da hieß es dann schon irgendwo immer, wir rechnen schon damit, dass er sich bei uns durchbeißt. Und ja diese Sätze, die hört man zumindest derzeit auf Nachfrage nicht so sehr, weswegen meine Interpretation auch eher ist, dass die Bereitschaft, ihn abzugeben, größer ist als die Bereitschaft, ihn zu halten.
Glaube ich auch, weil man es ja jetzt auch einfach schon ein paar Jahre bei den Mainzer Profis versucht hat. Ja. Man hat ihm auch immer mal wieder Chancen gegeben, aus seiner Sicht und der seines Beraters sicherlich nicht genug. Mhm. Trotzdem waren es auch verschiedene Trainer. Also irgendwann muss man ja konstatieren, scheinbar klappt es aktuell zumindest noch nicht. Ja. Da macht eine Leihe wahrscheinlich Sinn. Lass uns vielleicht mal auf die Situation im Sturm generell schauen, warum er es denn so schwer haben könnte. Denn die Konkurrenz, die ist ja nicht klein da vorne. Ich glaube, deine Eindrücke aus den Testspielen waren auch, dass sich da neben Philipp Tietz ein gewisser Neuzugang festspielen könnte.
Ja, ich finde, dass da der Konkurrenzkampf jetzt schon recht früh entbrannt ist. Also Ransford Königsdörfer ist ja schon als Herausforderer von Geraldo Becker verpflichtet worden. Ja. Klammer auf, wir haben ja auch noch Silas und Benedikt Hollerbach. Beide werden dann aber erstmal im Verlauf der Hinrunde nach ihren Verletzungen zurückkommen. Die sind kurzfristig jetzt nicht einzuplanen. Ja. Bei Königsdörfer hat jetzt in den ersten Testspielen schon getroffen, wirkt aber auch sehr agil, sehr spielfreudig, hat jetzt mit Philipp Tietz zusammengespielt. Finde tatsächlich, das sah von den Laufwegen her sehr, sehr gut aus. Und Nico Bungert hat auch durchaus gesagt, dass halt diese hängende Spitze die stärkste Position von Königsdörfer ist. Dass es ihm total hilft, einen kantigen Stürmer neben sich zu haben, dass er sehr viel Spaß in der Doppelspitze hat. Tatsächlich war das auch das System, wo Königsdörfer beim HSV am besten zur Geltung gekommen ist, wenn er eben hinter da noch Robert Klatzel gespielt hatte. Ja. Da hatte er so seine beste Entwicklung vollzogen. Momentan würde ich sogar sagen, dass Königsdörfer, wenn ich jetzt nur die Leistung der ersten beiden Testspiele sehe und auch die reine Performance, dass Königsdörfer derzeit eher die Nase ein bisschen vorne haben dürfte gegenüber Geraldo Becker, weil ich finde, er muss noch ein bisschen in die Gänge kommen. Mhm. Da sehe ich noch nicht so diesen richtigen Schwung in den Testspielen, hat sich jetzt auch am Wochenende schwer getan, noch nicht so dieses Erfolgserlebnis eines Tores gesammelt. Das ja, ne, Stürmerseelen sind ja manchmal da in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen einfach. Ne? Selbst in so Testspielen sind solche Tore halt einfach Balsam.
Ja, ja,
und davon haben dann tatsächlich eben jetzt Tietz und Königsdörfer schon deutlich mehr zu sich genommen als Geraldo Becker. Aber das, glaube ich, ist ein Zusammenspiel, ein Duo, das ja sehr, sehr viel Spaß machen kann, weil Königsdörfer schon einer ist, der eben auch sehr früh anläuft. Das hat er beim HSV eben auch verinnerlicht bekommen. Der hier und da auch die Tiefenläufe macht, mal auf den Flügel ausweicht und glaubt gerade für so einen kantigen Stoßstürmer wie Philipp Tietz dann schon ein Typ ist, der ihm auch sehr viel helfen kann, ihn auch sehr viel bedienen kann.
Ja, also Ransford Königsdörfer, Philipp Tietz, Geraldo Becker, dann kommt irgendwann in den nächsten Monaten noch Silas und Benedikt Hollerbach zurück.
Ja.
Über Haidara haben wir noch gar nicht gesprochen, auch wenn der wahrscheinlich zu Saisonbeginn noch kein großes Thema sein wird, ne?
Nee, ich denke, da wird man jetzt einfach Geduld haben müssen. Es ist ja so, ist ja ein ivorisches Talent, das jetzt ganz, ganz neu bei Mainz 05 ist. Spannende Vita, war schon mal Torschützenkönig beim U17 Afrika Cup. Mhm. Der hatte schon ein Angebot von Chelsea London, ist dann trotzdem zu Mainz 05 gekommen, weil er über die Fußballschule von Aristide Bonsé dann eben auch angeworben wurde und Bonsé ihm wohl auch klar empfohlen hat, dass Mainz dann erstmal so der erste richtige Schritt wäre. Man arbeitet ja dann auch zusammen. Es ist aber jetzt erstmal ein großer Schritt für ihn. Ja? Also der ist erst 17, wird Ende des Monats 18. Dann erst wird auch der Transfer fix sein, weil nach den FIFA-Regeln tatsächlich Transfers von Minderjährigen nicht erlaubt sind. Also man wird den Transfer dann offiziell einwickeln, halt Ende des Monats. Derzeit spielt er noch mit einer Gastspielerlaubnis, Wochenende für die U23. Er trainiert mit, er kann die ganze Vorbereitung mit absolvieren. Aber der Sprung, der ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also mir hatte Michael Schönweitz gesagt, als Haidara vor einigen Monaten das erste Mal in Mainz war, das war dann im Winter, da hat er dann das erste Mal auch tatsächlich Schnee gesehen in seinem Leben. Ja. Jetzt hat er die Aufgabe, sich entsprechend in Deutschland erstmal so an vielleicht so diese Bundesliga-Fußballkultur anzupassen, mit hoher Intensität, also körperlich da auch sich erstmal heranzuarbeiten.
Ja.
Da stößt er schon noch an Grenzen, hört man. Gleichzeitig erhofft man sich schon, dass man noch sehr, sehr viel Spaß an dem Jungen haben wird. Aber da würde ich, glaube ich, mit Erwartungshaltung erstmal nicht überfrachten. Der wird realistisch erstmal über die U23 rangeführt an die Profis und kann sich da dann erstmal in Ruhe entwickeln.
Ja, auf und neben dem Platz eine gigantische Umstellung, ja. Kann man nicht anders sagen.
Ja, Sprache, Schule, ja. All das kommt ja auch noch dazu. Ja, also
klar.
Ja, ich habe das, ja, ja. Hab das mit 17 Jahren halt nicht erlebt. Ja, also ich hätte es mir, als ich 17-Jähriger war, hätte ich mir sowas gar nicht vorstellen können. Ganz, ja. ganz anderes Land, Sprache, die ich nicht kenne, ja, und da dann ja. irgendwie wirklich mit so Fußballprofis, sich gegen Fußballprofis durchsetzen, die vielleicht auch schon seit Jahren in der Bundesliga spielen. Also ist schon auch ein ganz, ganz spannender Weg, aber ich glaube, ne, eine Märchengeschichte lieben wir alle, aber für ja. eine Märchengeschichte braucht es in der Realität eben oft auch einfach Zeit und ja. Entwicklung.
Ja. So oder so, im Sturm ist man sehr gut aufgestellt. Wie sieht es denn auf den anderen Positionen aus? Was gibt es Neues aus der Gerüchteküche? Wo könnte sich was tun?
Ja, die heißeste Aktie auf dem Markt ist ja momentan ganz sicher Laurin Kurda ja. vom SC Paderborn. Der ist
Aufstiegsheld.
Aufstiegsheld, ja. Hat Tor geschossen gegen VfL Wolfsburg ja. und die damit Paderborn damit in die Bundesliga geschossen und Wolfsburg eben in die zweite Liga. Ja, Sky hat hier jetzt gemeldet, dass sich Mainz 05 persönlich einig sein soll mit Kurda, wenn es um eine Zusammenarbeit geht. Da gibt es natürlich nur eine Hürde, die heißt laufender Vertrag beim SC Paderborn.
Ja.
Und also Mainz 05 soll jetzt 3 Millionen Ablöse geboten haben, Paderborn soll aber 5 Millionen fordern. Also das hört sich dann eher schon so an, dass man da noch ein bisschen weiter auseinander ist.
Ja.
Klar, 5 Millionen kann ich mir am Ende nicht vorstellen, wäre nämlich eine sehr, sehr hohe Summe für einen Spieler, dessen Vertrag auch in einem Jahr auslaufen soll. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich Paderborn, weil die gerade so ein bisschen Gefahr laufen, nach dem Aufstieg zu viele Leistungsträger zu verlieren und ja, dann fast schon in eine Mission Impossible Bundesliga-Saison mit dem Ziel Klassenerhalt reinzugehen. Kann mir vorstellen, dass da dann das Poker nochmal ein bisschen dauern würde. Bei Mainz 05 ist es im Umfeld so, dass also bei der Personalie also so rigoros geschwiegen wird, dass es eigentlich schon zu verdächtig ist. Also ja. dem entnehme ich dann eher, dass da wirklich was dran ist und das Interesse sehr, sehr konkret ist. Und wenn wir uns das Spielerprofil von Kurda angucken, kann ich das zu 100% nachvollziehen. Also ich war gegen Wolfsburg schon in dem Spiel total beeindruckt von ihm, von der Art und Weise, wie der diese Außenbahn einfach hoch und runter arbeitet. Und er bringt einfach viel mit, was zu Mainz 05 ins System passen würde. Er ist ein Schienenspieler. Er bringt Tempo mit. Ja, das ist ja das, was wir auf den Außenbahnen manchmal sogar als Mangel haben. Ja, ein Topspeed von 34,25 km/h in der letzten Saison gehabt. Das ist schon okay.
Solide.
Genau. Ja. Dann die meisten Zweikämpfe gewonnen in der zweiten Liga. Ist laufstark, viele intensive Sprints, schlägt viele Flanken, hat aber vor allem etwas, was im Urs-Fischer-System total gefragt ist. Er ist nämlich schon der Schienenspieler, der gerne in den Strafraum eindringt, ja, über diagonale Läufe. Der bietet sich dann schon als Abnehmer an. Und das war in der letzten Saison somit das Erste, was mir bei Urs Fischer auffiel in dem System, dass das eine Voraussetzung an die Schienenspieler war. Und Kurda würde da perfekt ins Bild passen. Letzte Saison auch 7 Tore, 8 Assists in Paderborn. Also,
glaub, das ist für einen Schienenspieler schon richtig stark.
Ja, und der hat vor nicht allzu langer Zeit auch noch in der Regionalliga gespielt. Ja, sich wahnsinnig schnell angepasst an die zweite Bundesliga. Und ich kann mir vorstellen, dass man da schon noch die Fantasie hat, dass er eben auch noch eine Anpassungsfähigkeit an die Bundesliga hat, um dort eben auch ein guter Spieler zu sein. Die einzige Kritik, auch von Fans, die ich lese, die ich teilen würde, so einen richtigen Linksfuß hat man dann immer noch nicht. Denn links hat er nie gespielt in seinem Leben. Er wäre dann schon einer für die rechte Seite. Das würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, sofern der Deal klappt, dass Anthony Cassie dann wieder dort spielen muss, wo er auch oft in den Anfängen seiner Mainzeit gespielt hat. Nämlich vielleicht auch mal auf der linken Seite und dann im Zweikampf mit Philipp Mbene.
Ja, also das kann, wissen wir. Ich finde aber, dass er auf der rechten Seite zuletzt so stark war, ja. also Ende vergangener Saison, aber vor allem auch vor seiner Verletzung und gerade im Zusammenspiel mit Paul Nebel auch so gut harmoniert hat, dass ich es schwierig finde, das auseinanderzubrechen. Wenn du Nebel dann auch auf links ziehst, dann baust du wieder alles um. Ich bin mal gespannt, wenn es denn dazu kommt, wie sich das denn darstellen wird.
Ja. Also auf jeden Fall ganz spannende Personalie. Und bei Cassie wissen wir ja auch mal, dass er uns auch mal gesagt hat, über ein Gespräch mit Bo Henriksen, dass er es eigentlich schon sehr, sehr geschätzt hat, eben nicht hin und her geschoben zu werden von Position her, sondern dass es ihm ganz wichtig war, eine feste Kernposition zu haben, auf der er spielt.
Ja.
Ich glaube, das müsste dann schon so eine Bedingung sein, dass er sozusagen nicht auf so einem Schiebebahnhof von links nach rechts dann irgendwie immer unterwegs ist, sondern dass man dann halt sagt, also du hast jetzt eine feste Position für die Saison, weil ich glaube, das ist auch für seine Zufriedenheit ganz wichtig.
Ja, wenn wir beim Thema Transfers sind, wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen, dass Maxim Dahl den FSV Mainz 05 verlässt. großes Talent, ja, so eine klassische Was-wäre-wenn-Geschichte, ne? Großes ja. Verletzungspech gehabt.
Ja, ich finde es halt krass, wenn wir heute über Kaspar Podolski sprechen, ja, dann hätte auch Maxim Dahl eine solche Märchengeschichte gehören
100%ig,
können. Hundertprozentig, ja. Hätte sie meiner Ansicht nach auch durchaus verdient gehabt. Ja, also er ist schon eines der größten Mainz 05-Talente der letzten Jahre, ist als junger Jahrgang, glaube ich, damals sogar U19-Meister geworden mit Mainz gegen Borussia Dortmund. Hat zu den Youth League-Talenten gehört, die dann Barcelona, Man City rausgeworfen haben. Er war U17-Europameister, er war U17-Weltmeister. Also schon einer, den man immer in einem Atemzug mit Brian Kruder und Nelson Viper genannt hat. Aber, und das ist dann halt manchmal auch das Bittere an so einer Fußballkarriere, unfassbar zurückgeworfen von wirklich bitteren Verletzungen. Also hatte eine Kapselbandverletzung, also gerade so bei den Profis mal reingeschnuppert ist und auch überzeugt hatte in Testspielen. Dann vor einem guten Jahr einen Kreuzbandriss, den er sich im Training zugezogen hatte, hat sich dann wieder rangearbeitet, Comeback in der U23 gegeben, dort auch dann zuletzt eben trainiert. Also da hatte sich dann jetzt auch ein Wechsel angebahnt. Ich denke, jetzt Fürth ist erstmal der richtige Schritt für ihn. Nach wie vor bringt er unglaubliche Anlagen mit. Er ist groß gewachsen, er ist spielstark, er versteht das Spiel einfach wahnsinnig gut. Guter Typ, deswegen übrigens auch, obwohl er damals lange verletzt gewesen ist, für den Spirit auch verpflichtet damals für die U17-Weltmeisterschaft. Mhm. Also auch einer, der dem damals auch wirklich gedankt wurde für die Art und Weise, wie er sich immer eingebracht hatte. Ich hoffe halt jetzt, dass so sein Körper den Belastungen des Zweitliga-Alltags halt, dass er die tragen kann und dass er einfach auch so seinem Ruf gerecht wird, ein Top-Talent zu sein. Und ja, das führt vielleicht auch seinem Ruf mal wieder gerecht wird, Sammelbecken für gute deutsche Talente zu sein, die man entwickelt und vielleicht nochmal auf die nächste Stufe hebt. Das hätte er sich verdient nach seiner wirklich langen Leidenszeit.
Ja, man kann ihm nur alles Gute wünschen, vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt und die Mainz 05-Verantwortlichen, die arbeiten natürlich weiter mit Hochdruck daran, einen schlagkräftigen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Aber was ist da denn eigentlich drin für Mainz 05? Um die Frage geht es heute in unserer neuen Rubrik Fakt oder Gebabbel, in der wir jede Woche eine These vorstellen, drüber diskutieren. Aber nicht nur wir machen das, sondern ihr bitte auch, indem ihr es uns unten in die Kommentare schreibt, was ihr denn von dem Thema haltet. Genauso wie ihr das heute gesehen habt, blenden wir dann gerne ein paar der Kommentare ein. Und Flo, die These, die ich heute mitgebracht habe, lautet: Mainz 05 wird sich nächste Saison für den Europapokal qualifizieren. Bevor ich dir erkläre, warum ich davon überzeugt bin, ja, bitte erzähl nicht schauen.
Jetzt. Nein, erzähl es bitte. Ich bin echt gespannt.
Da muss ich auch gar nicht auf den Laptop schauen, das kann ich dir auch so unterbeten. Dein erster Eindruck, Fakt oder Gebabbel?
Ich würde sagen, wenn alles jetzt so weiterlaufen würde wie zum Ende der letzten Saison, dann Fakt, ja, also wenn wir jetzt die Mannschaft reinrechnen mit Kai Schosano, Nadim Amiri, den Neuzugängen, dann glaube ich, wäre da eine unfassbare Dynamik drin. Klar, Urs Fischer, ja, kennen wir noch von Union Berlin, diese große Love-Story, Aufstiegsklassenerhalt, Conference-League-Qualifikation, Europa-League-Qualifikation, Champions-League-Qualifikation, das ist ein Weg, den wir hier in Mainz, glaube ich, auch durchaus gerne mitgehen würden, ja. Also Real Madrid und so weiter, why not?
Würde man mitnehmen.
Ja, würden wir, glaube ich, uns für einen Flug anbieten, auf jeden Fall. Ja, trotzdem ist mir noch zu viel wackelig, wie der Kader gerade so in diesen Herzstücken zur neuen Saison aussieht. Mhm. So, dass ich eigentlich glaube, wenn es da noch Veränderungen gibt, dass Top-Leistungsträger gehen, dann wäre auch ein einstelliger Tabellenplatz ein Erfolg, aber auch realistisch. Aber ich bin jetzt gespannt. Du musst dich ja verteidigen.
Richtig. Ich kann auch grundsätzlich gar nichts gegen das sagen, was du gesagt hast. Gerade das Kaderthema ist völlig richtig. Die These hat bei mir angefangen eigentlich mehr mit einem Gefühl, weil ich so das Gefühl habe, dass sich die Geschichte in Mainz in den vergangenen Jahren immer wieder so ein bisschen wiederholt. Ja, wirklich schlimmer Abstiegskampf im Winter, Trainerwechsel, unfassbare Aufholjagd in der Rückrunde zum Klassenerhalt und im Jahr darauf eine extrem starke Bundesliga-Saison. Das war so, als Bo Henriksen nach Mainz kam, das war so, habe ich jetzt Henriksen oder Svensson gesagt? Henriksen, ne?
Also auf jeden Fall Henriksen.
Bei beiden war es so. Erst bei Svensson, dann bei Henriksen, wo es ja sogar für die Conference League gereicht hat. Und bei Urs Fischer schickt es sich bisher an, genauso zu laufen, zumindest wenn wir die vergangene Rückrunde betrachten. Irgendwie wäre es passend, wenn es genauso weitergeht. Ich glaube, Platz 7 in der Rückrundentabelle, dazu muss man sagen, er hat jetzt mal eine komplette Sommervorbereitung mit der Mannschaft, hat sie am laufenden Spielbetrieb übernommen und dann in der etwas kürzeren Winterpause erstmal so richtig gecoacht. Also ich glaube schon, dass da einiges drin ist und ich finde auch die bisherigen Verpflichtungen echt wirklich vielversprechend, auch wenn ich natürlich sagen muss, wenn jetzt Sano und Amiri gehen, wird es ein bisschen schwieriger.
Ja, dann wird es vielleicht nur die Europa League und nicht die Champions League.
Ja, tragisch.
So. Ja. Fürs Erste.
Ja. Aber verstehst du, woher das Gefühl kommt? Fühlt es sich für dich auch so an, als würden wir gerade wieder das Gleiche
erleben? Nee, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Gefühl ist, das viele Fans tatsächlich derzeit auch haben, ja, dass sich da etwas entwickelt. Und ich glaube auch tatsächlich, diese unglaubliche Stabilität unter Urs Fischer, dass das auch etwas ist, was Leuten gerade ein gutes Gefühl gibt. Ja? Also, dass man gerade sieht, auch die arbeiten taktisch ja wirklich sehr, sehr hart im Training an ihren Abläufen. Und da kann ich mir super schwer vorstellen, dass Mainz 05 in der nächsten Saison nicht eine Mannschaft sein wird, die für jeden Gegner unfassbar ekelhaft zu bespielen sein wird. Ja, also ich glaube, die werden halt wirklich abliefern und oft ans Limit gehen. Von der Qualität her werde ich dann am Ende auch gespannt sein, was bei rumkommt. Also Nico Bungert hat jetzt wieder so ein bisschen so James Bond-mäßig, wie der seinen Martini geschüttelt, nicht gerührt trinkt, gesagt, also erstes Ziel ist mit der Klassenerhalt, ne, am liebsten so früh wie möglich.
Gut. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues in Mainz. Ist ja auch völlig okay, dass sie das sagen.
Ja, auch mit den Erfahrungen. Und trotzdem glaube ich, auch in dem Kader und diesem ganzen Urs Fischer-Fußball steckt schon Potenzial für mehr. Also
kommst du mir ein bisschen entgegen?
Ich komme mir mit einem einstelligen Tabellenplatz entgegen. Und nachdem die Transfers abgeschlossen sind, dann reden wir nochmal darüber, ob wir jetzt von Platz 1 oder von Platz 9 sprechen.
Ja, und dann sprechen wir uns am Saisonende nochmal, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, dass wir uns für unzählige falsche Thesen rechtfertigen können, auf die wir festgenagelt werden.
Bitte übrigens für die Kommentare, Platz 1 war jetzt wirklich, war ein Spaß, ne? Also,
sagt ihm ruhig, was ihr davon haltet, ist schon okay. Der erste Härtetest, der steht am Freitag an, gegen den FCK unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber das ist dann jetzt schon mal wirklich ein Härtetest, ne? Nach den Tests gegen die unterklassigen Gegner, was erwartest du da?
Ich bin in zweierlei Hinsicht total gespannt. Also zum einen einfach, Mainz 05 ist das erste Mal mit den Neuzugängen gegen einen sehr ambitionierten Zweitligisten zu sehen, wo ich glaube, dass der Druck, auch der Aufstiegsdruck in der neuen Saison wieder sehr, sehr hoch sein wird. Auf der anderen Seite genau aus diesem Grund mal den FCK zu sehen, der ja seine Spielerphilosophie deutlich verändert hat, sehr, sehr viele junge Profis geholt hat mit Entwicklungspotenzial, wo ich dann gespannt bin, ob Thorsten Lieberknecht halt der Trainer ist, der das über eine gesamte Saison tragen kann. Also finde, da treffen gerade wirklich zwei ganz spannende Teams und Ideen aufeinander. Es gibt ja auch ein ganz nettes Wiedersehen dann zwischen Philipp Tietz und Thorsten Lieberknecht. Die verbindet ja eine lange, lange Geschichte. Waren ja damals in Niedersachsen wohl fast Nachbarn. Und Thorsten Lieberknecht konnte jeden Tag auf der Straße so sehen, wie Tietz Fußball gespielt hat und sich entwickelt. Und er hat ihn dann auch in Braunschweig zum Profi gemacht. In Darmstadt sind beide aufgestiegen dann von der zweiten Liga in die erste Bundesliga, wo Philipp Tietz auch viele, viele Tore geschossen hat. Also ich glaube, die beiden verbindet menschlich eben auch sehr, sehr viel miteinander. Und ja, ich glaube, da können auch alle Mainz-Fans jetzt mal froh sein, dass Philipp Tietz dann für Mainz spielt. Denn gerüchteweise war ja auch der FCK vor einem guten halben Jahr interessiert. Und jetzt kann man sich, glaube ich, keine Parallelwelt mehr vorstellen, in der Philipp Tietz das FCK-Trikot trägt.
Nee, also gefühlt kann man sich als Mainzer gar nicht mehr vorstellen, dass der woanders spielt, weil der sich hier so schnell integriert hat. Ja. Und das ist schon beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also cooler Test natürlich, halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein bisschen schade natürlich, aus Sicherheitsgründen natürlich. Auch nachvollziehbar, das würde wahrscheinlich halt nicht ganz so leicht zu stemmen sein.
Ja, noch nicht mit dabei sind die WM-Fahrer, auch wenn inzwischen leider alle 05er ausgeschieden sind bei der Weltmeisterschaft mit Sylvain Widmer und der Schweiz, ja der letzte Verbliebene nach dem Aus gegen Argentinien auch raus. Wie fällt dein WM-Fazit aus 05-Sicht aus? War es eine erfolgreiche WM?
Ja, durchwachsen und emotional auch fast ein bisschen traurig an vielen Stellen. Ja, also bei Sylvain Widmer, glaube ich, das kann auch so der zufriedenste Kandidat sein, weil er mit der Schweiz jetzt bis ins Viertelfinale gekommen ist. Man hat dann Titelverteidiger Argentinien um Superstar Messi sogar bis in die Verlängerung getrieben, also wirklich an der Sensation gekratzt. War für die Schweiz das erste Mal, dass man überhaupt seit 54, ja, also wir können uns da auch nicht mehr dran erinnern, das ist zu lange her.
Ne, ganz knapp nicht,
ne. Genau, ins Viertelfinale gekommen ist. Muss auch sagen, die Saison ist für ihn gestartet als Ersatzmann unter Bo Henriksen. Jetzt hat er bei einer Weltmeisterschaft zumindest sporadische Einsätze gesammelt, ist weit gekommen.
Und es da auch gut gemacht, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Also es ist eine Entwicklung, finde ich, die er sich persönlich auch verdient hat, weil er nie gemurrt hat, als er bei Mainz 05 zweite Geige gespielt hat und ist für sein Verhalten belohnt worden. Deswegen erstmal eine gute Geschichte, finde ich, für ihn. Bei Amiri Sano fand ich es extrem bitter. Ja? Ja. Also beide hatten irgendwie ihre emotional krassen Momente bei dieser Weltmeisterschaft. Ja. Aber bei Amiri ist dann so, Assist in einem Gruppenspiel, den Elfmeter gegen Paraguay mit einem Lächeln verwandelt in höchster Drucksituation. Ja. Am Ende wird aber alles überlagert davon, dass Deutschland ausgeschieden ist, eine Debatte um Bundestrainer gibt und die Qualität des deutschen Fußballs. Das tut mir dann persönlich wirklich ein bisschen leid, weil er das halt so nicht mitverschuldet hat, dieses ganze Abschneiden.
Auf gar keinen Fall, ne.
Und bei Kai Schusano war irgendwie auch der coolste Moment, dieses Tor gegen Brasilien, dann gleichzeitig mit dem Aus gegen Brasilien verbunden. Hab dann aber in japanischen Medien gelesen, dass er wohl danach schon direkt irgendwie sich das Spiel wieder angesehen und analysiert hat, ja, wie er beim nächsten Mal besser spielen kann. Also schon crazy.
Unfassbar, der Typ, ja.
Wir haben ja auch mal diese Story von ihm erfahren, dass er vor jedem Bundesligaspiel sich 2-3 Spiele seines nächsten Gegenspielers anguckt und genau aufschreibt, Laufwege und was kann ich da machen.
Aber genau so spielt er halt auch.
Ja, das ist wirklich grandios. Ja, und ich glaube, wer besonders enttäuscht sein wird, Jason Lee, der halt schon in der Vorrunde rausgeflogen ist. Es gab ja da auch hier und da so ein bisschen Zerwürfnis im südkoreanischen Team. Und Posch Mbene, auch ein durchwachsenes Turnier mit Österreich gespielt, gegen Spanien dann chancenlos gewesen. Ja, leider.
Posch auch, noch mit dem Kieferbruch.
Ja, genau. Hat dann aber durchgehalten. Ja. Leider, auch wenn er dann damals nicht bei Mainz 05 mehr gespielt hat. Also diese André Schüle-Geschichte können wir diesmal nicht erzählen.
Nee.
Aber ja, ich glaube auch keiner kann sich einen richtigen Vorwurf jetzt machen.
Ja, und ich finde auch, wenn es vorm Abschneiden ihrer jeweiligen Nationalmannschaften aus der Sicht überschattet wurde, bleiben für mich, glaube ich, trotzdem als emotionale Highlights dieses Sano-Tor und der Amiri-Assist sehr hängen. Also ich habe auch beides in Mainz gesehen, draußen in der Bar. Ja. Und das war schon einfach cool zu sehen. Bei Amiri war es klar, weil es ein Deutschlandspiel war, aber auch bei Sano, was da auf einmal los war. Ja. Das war schon was Besonderes,
muss ich sagen. Ja, das war im Biergarten schon sehr, sehr cool, das zu erleben, auf jeden Fall.
Ja. Wenig erfreulich lief es für die deutsche Nationalmannschaft, aber vielleicht muss es da ja bald auch ein langjähriger Mainzer richten. Was ist da dein Gefühl?
Ja, ich glaube, dass das Ganze jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich eingetütet wird. Ja, also jetzt inzwischen wäre es ja schon fast eine komplett Blamage für alle Seiten, wenn es jetzt nicht mehr Jürgen Klopp würde. Hat sich der DFB auch schon übrigens nach dem Aus von Nagelsmann so weit aus dem Fenster gelehnt, dass man direkt in der Stellungnahme geschrieben hat, ja, jetzt sprechen wir mit Jürgen Klopp. Ja. Ne? Also da musste schon fast ein paar Stoßgebet in den Himmel schicken, dass dann auch alles gut geht. Sieht jetzt aber gut aus und ich glaube auf jeden Fall einer, der den deutschen Fußball zumindest mal vorläufig wieder emotionalisieren wird. Ich glaube, das ist nach so einem Turnier aus wie gegen Paraguay mit das Entscheidende, dass die Leute Bock haben, Fernseher einzuschalten, Spiele zu gucken und vielleicht auch Spaß daran haben, die Spiele zu gucken. Ich glaube, das ist halt leider zuletzt wieder verloren gegangen und das ist durchaus eine Gabe, die Jürgen Klopp mitbringt.
Fühlt sich auch ein bisschen so an, als wäre es schon lange vorherbestimmt gewesen, finde ich, dass Jürgen Klopp Bundestrainer wird. Ja. Vorherbestimmt ist auch, dass wir am nächsten Dienstag wieder für euch da sind mit 05 Inside. An der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt uns sowohl bei YouTube sehen, als auch bei Spotify hören und auf den Nachrichtenportalen der Allgemeinen Zeitung findet ihr uns sowieso. Da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden rund um Mainz 05, alles zu den aktuellen Transfergerüchten, Testspielen. Und was es noch sonst noch so gibt, also wirklich alles rund um den Verein. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Bis nächste Woche.
Ciao.